ARD.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters-Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Zum einen gibt es die geklaute Identität, dass du sozusagen jemanden mit einer Identität ausstattest, ohne dass die Person das weiß. Oder eben auch die geliehene Identität, dass man Personen hat, die ihre Identität eben auch zur Verfügung stellen, ganz bewusst, damit jemand anders sie benutzen kann.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Herzlich willkommen zum gemütlichen Gesprächsteil hier bei Dark Matters. Ein Thema in einer Viertelstunde in aller Klarheit. Wir geben uns größte Mühe und diesmal geht's um Lug und Trug und Täuschung. Also die Frage, um ganz genau zu sein, wie aufwendig sich Agenten und Agentinnen so tarnen, vom angeklebten Bart bis zur komplett erfundenen Lebensgeschichte. Und darüber rede ich mit dem Mann, der sich Michael Götschenberg nennt.
Hallo Eva.
Ich habe noch die Sesamstraße auf dem Röhrenfernseher gesehen, Jahre alt. Und kannst du dir denken, wer meine Lieblingsnebenfigur war, lieber Michael?
Jetzt bin ich richtig gespannt.
Diese Figur, die Lefty heißt, dieser Trenchcoat-Tragende mit dem Hut tief ins Gesicht, ja. Der immer zu Ernie, der immer so, ja, was ist denn? Ja. Genau, den mochte ich. Der war allerdings, eigentlich war der ja so ein Taschenspieler, ein Verkäufer. Habe ich mir lange Jahre, fast bis heute, noch einen Geheimagenten vorgestellt.
Ja, so dieses Image des Schlapphutträgers, ne? Das haftete denen ja immer sehr an. Das haben sie mittlerweile, glaube ich, erfolgreich abgestreift, aber man hat es irgendwie noch im Kopf, ja.
Auf jeden Fall, aber so ist es nicht ganz. Trotzdem, ich war kürzlich in dem Museum zur runden Ecke, das Stasi-Museum in Leipzig, und da kann man tatsächlich noch diese Stasi-Ausstattung sich angucken für Agenten der Stadtsicherheit, wo wirklich noch so ein Koffer mit Anklebebart und schwarzer Brille und so weiter, wo man sich dachte, okay, also wenn das niemandem aufgefallen ist damals in Leipzig, dann weiß ich auch nicht.
Es hat das alles tatsächlich gegeben, ja. Auch der Klassiker, das Loch in der Zeitung, durch das man
genau, das gab es da auch.
Ja, das ist, jeder kennt's, aber es ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Und wir haben das eigentlich natürlich bis heute, wenn es um Observationen geht, das machen nicht nur Nachrichtendienste, sondern auch die Polizei. Am Ende zu einer guten Observation gehört auch eine gute Tarnung, und das ist nach wie vor im Repertoire, dass Leute ihr Aussehen verändern. Mit Perücken, mit Brillen, mit allem Möglichen. Und ein guter Observant ist auch nicht wiederzuerkennen.
Und am besten ist es wahrscheinlich, das haben wir ja hier schon vielfach besprochen, wenn man nicht auffallen will, so langweilig wie möglich. Ne? Also so Stino, durchschnittlich, Mitte der Straße mäßig.
Genau, der optimale Geheimagent hat ein Gesicht, an das sich aus irgendeinem Grund keiner irgendwie so richtig erinnern kann.
Also gerade nicht Daniel Craig.
So ist es, wenn man mal ehrlich ist, genau. Insofern dann doch weit weg von der Realität. Aber hinzu kommt, dass natürlich man unauffällig sein will, aber gewollt unauffällig ist, dann fällt dann auch schon wieder auf. Ne? Ja. Also um nochmal hier auf den Schlapphutträger zu kommen, den hat dann irgendwie auch jeder erkannt als das, was er war, weil wenn man eben auf keinen Fall auffallen will, dann fällt man dann eben doch wieder auf.
Ja. Tarnung hat ja vielleicht in der Welt der Geheimdienste auch ein bisschen weniger damit zu tun, was man anzieht, auch wie wir gehört haben, aber vor allen Dingen auch damit, was man über sich preisgibt, und auf jeden Fall schon mal nicht, dass man für einen Geheimdienst tätig ist. Ne?
Ja, also in der Realität ist es natürlich so, dass jemand, der für einen Geheimdienst arbeitet, nicht ständig sein Aussehen verändert und mit Perücken durch die Gegend läuft. Darum geht es nicht. Es geht aber dann eben doch darum, wenn man operativ arbeitet, dass man eine sogenannte Legende braucht, ja, dass man eben verheimlicht, was man wirklich macht, trotzdem auf Fragen antworten kann. Was machst du denn im Leben? Also man braucht quasi eine Fake-Identität, wie man neudeutsch sagen würde. Der Fachbegriff ist Legende, und die Legende steht und fällt damit, dass sie sitzt, dass sie immer dieselbe ist und dass sie glaubhaft ist. Und ein Mittel, auch in der Vergangenheit, war immer, dass wenn Fragen zu dem kommen, ja, was machen sie denn beruflich und so, dass man dann Dinge erzählt, die möglichst keine Nachfragen provozieren, wo das Gegenüber dann schnell denkt, oh Gott, wie langweilig. Ja? Also mir hat ein BND-Agent mal gesagt, seine Standardantwort auf die Frage, was machen Sie beruflich, war, ich bin beim Bundesamt für Vermögensverwaltung. Und er meinte dann so, die einzige Nachfrage, die dann vielleicht mal kam, wie der Bund hat Vermögen.
Und wie lange schon?
So, aber das klingt so langweilig, dass man es gar nicht wissen will. Oder man hat dann auch vielleicht mal die Sorge, dass man eine blöde Frage stellen könnte und fragt deswegen schon mal nicht mehr nach.
Gab es dann auch so eine Adresse, um das so komplett zu machen, mit dem Schild Bundesamt für Vermögensverwaltung?
Ich glaube noch nicht mal, aber das war dann auch eher so für den Alltag, ne? Um sozusagen auf solche Fragen reagieren zu können, als das eben, früher war es ja noch ganz konsequent so, da durfte man auf keinen Fall sagen, dass man beim BND arbeitet. Auch über den Ehepartner, die Ehepartnerin hinaus sollte das möglichst niemand wissen. Das ist heute nicht mehr so strikt. Aber da musste im Endeffekt jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auf die Situation vorbereitet sein, dass Fragen kommen zur beruflichen Tätigkeit. Da muss man wissen, was man da erzählt.
Aber es gab auch die Möglichkeit, dass man Adressen des BND tarnt mit anderen Schildern sozusagen. Hier ist nichts, was Sie interessieren sollte. Gehen Sie bitte weiter und fragen Sie nicht lange.
Genau, also über die Mitarbeitenden hinaus ging es natürlich auch darum, Liegenschaften zu tarnen. Also der BND hatte nicht nur seine Zentrale in Pullach bei München, sondern es gab auch eine ganze Reihe von anderen Liegenschaften, wo beispielsweise Abhöranlagen stehen, und da hat man dann eben auch so kuriose Schilder dran gehängt wie Amt für Fernmeldestatistik.
Boah, ich bin kurz eingeschlafen, entschuldige.
Ja, klingt auch mega langweilig, ist auch vollkommen bescheuert. Was ist denn eine Fernmeldestatistik? Ja, aber hatte dann irgendwie so diesen offiziellen Charakter, und am Ende war es aber so, dass mit der Zeit klar war, was das für Liegenschaften sind, und der BND-Präsident Schindler hat dann irgendwann mal gesagt, so, wir schreiben jetzt überall BND drauf, wo BND drin ist, zumindest eben bei solchen Niederlassungen quasi in Deutschland, weil er gesagt hat, das steht sogar bei Wikipedia, wir machen uns ja hier lächerlich, wenn wir den Eindruck erwecken, als sei das was anderes.
Wenn man sich jetzt so eine Legende ausdenkt, ja im Grunde auch, oder denkt man die sich überhaupt aus, setzt man sich hin und schreibt wie so ein Schauspieler, der so Method Acting macht, sich hin, was könnte da passiert sein in diesem Leben, oder setzt man sich auf eine reale Geschichte rauf?
Also das ist, im Endeffekt gibt es dafür Fachleute, ne? In einem Nachrichtendienst, die nichts anderes machen, als sich Arbeitsnamen zu überlegen, die man dann bekommt, also eben eine Fake-Identität mit allem, was dazugehört. Und wenn man operativ tätig ist, beispielsweise auch ins Ausland geschickt wird mit einem operativen Auftrag, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass das von A bis Z stimmt und sitzt, weil man dann natürlich auch sich sofort strafbar macht. Also wer spioniert in einem anderen Land, der macht sich strafbar. Das ist ganz klar. Und deswegen ist es total wichtig, dass so eine Legende sitzt, dass die gelebt wird, dass auch die Struktur für so eine Operation da ist. Also häufig geht es dann eben auch um Tarninstitutionen wie eine Tarnfirma, die dann sozusagen die Operationsbasis ist, um konspirative Wohnungen, die genutzt werden in einem Operationsland. Und das dient dem Schutz der Agenten, dem Schutz der Operation, weil das eben alles illegal ist.
Wenn ich mich an das Ehepaar Anschlag erinnere, dann hatten die ja auch so eine Legende, also wie man russische Spione in Deutschland stationiert, und mussten ja dann quasi auch ihren Dialekt so ein bisschen erklären mit ihrer Legende, und haben sich dann da so eine südamerikanische Immigrationsgeschichte ausgedacht, damit man da nicht so drüber nachdenkt.
Genau, das ist natürlich die ganz hohe Schule, dass man Personen als Illegale, das ist so der Fachbegriff, also mit einer kompletten Fake-Identität, die sie im Alltag leben, und zwar nicht nur für ein paar Monate, sondern die über Jahre oder möglicherweise Jahrzehnte in ein Zielland geschickt werden und dort dann eben Informationen sammeln sollen, die dann im Endeffekt nur über Agentenfunk mit dem Geheimdienst, der sie geschickt hat, verbunden sind. Das ist die ganz hohe Schule, braucht auch wahnsinnig viel Vorbereitung, weil die natürlich komplett gewappnet sein müssen für alle Eventualitäten, Situationen, in die sie kommen können. Und jemanden an den Punkt zu bringen, dass er mit so einer falschen Identität über Jahre und Jahrzehnte nicht auffällt, ist sehr, sehr aufwendig.
Wir haben jetzt hier im aktuellen Fall, den Fall Jan Marsalek, so eine Geschichte, dass er ja im Grunde will der Mann ja einfach nur verschwinden oder will auch nach wie vor verschwunden bleiben. Und in dem Fall haben sich die russischen Dienste offenbar dazu entschieden, ihm dann zum Beispiel eine Identität auszuleihen von einer real lebenden, existierenden Person, und zwar diesem russischen Priester. Ich weiß noch genau, wie wir nebeneinander saßen, da hatten wir ein Dark Matters-Treffen und da kam gerade diese Push-Mitteilung so von wegen, okay, Jan Masalek nutzt die Identität eines russischen Priesters, und dann habe ich dir dieses Bild gezeigt von diesem bärtigen Mann in dieser russisch-orthodoxen Kirche und deine Augen wurden sehr groß.
Ja, völlig absurd, genau.
Weil man ja erst noch dachte, im ersten Moment dachte ich wirklich, okay, Jan Masalek nimmt jetzt da irgendwie die Messe ab oder ich weiß es nicht. Also der tritt da jetzt wirklich so auf, aber so ist es nicht. Er nutzt quasi wirklich nur diesen Pass.
Also genau, so er nutzt die Identität. Doppelt. Und da gibt es ja halt, zum einen gibt es die geklaute Identität, dass du sozusagen jemanden mit einer Identität ausstattest, ohne dass die Person das weiß. Oder eben auch die geliehene Identität, dass man eben halt Personen hat, die ihre Identität eben auch zur Verfügung stellen, ganz bewusst, damit jemand anders sie benutzen kann. Und ganz klar, wir leben im digitalen Zeitalter. Wenn du Personen googelst und über jemanden so gar nichts findest, dann wird man schon mal misstrauisch. Und insofern ist das eben eine Möglichkeit, eine Identität zu benutzen, die es trotzdem gibt. Und gleichzeitig haben wir das Zeitalter der Biometrie, wo du auch über Bilderkennung natürlich.
Deswegen mussten die sich so ähnlich sehen, Jan Masalek und
so,
der Priester.
So, Leute eben auch wiedererkennen kannst und dann natürlich auch ganz schnell auffällt, wenn jemand mit unterschiedlichen Namen unterwegs ist, obwohl das Gesicht dann über die Gesichtserkennungssoftware dann doch eindeutig dasselbe ist. Also es ist komplizierter geworden. Und trotzdem ist dieses Thema Legenden nach wie vor total aktuell und total wichtig, wenn wir hier über menschliche Agenten reden.
Man denkt ja automatisch sofort mit, okay, was passiert, wenn zwei Leute quasi einen Pass nutzen? Was, wenn der Priester und Jan Masalek zufällig gerade in Moskau am Flughafen abfliegen? Aber das wird ja wahrscheinlich niemanden interessieren, weil in Russland ist es denen im Grunde ja egal, weil sie es ja ermöglicht haben erst.
Das muss ja erstmal auffallen.
Ja.
Aber es ist ein Beispiel dafür, dass solche Methoden auch an ihre Grenzen stoßen. Auch das Ehepaaranschlag ist dann irgendwann aufgefallen. Also letztlich sind das alles Möglichkeiten, um so eine Operation abzusichern, aber es gibt eben keine Garantie, dass man auch, sei es durch einen blöden Zufall, dann so eine Legende dann eben doch mal auffliegt und dann an ihre Grenzen stößt und die Person dann eben als das erscheint, was sie wirklich ist.
Wenn ich mir jetzt so eine Scheinidentität überstülpe, nehme ich dann am besten jemanden, der mir irgendwie ähnlich ist, also nicht äußerlich, sondern wirklich auch so biografisch, oder jemanden, der gar keine Rückschlüsse auf mein tatsächliches Leben zulässt?
Also wenn wir jetzt mal über eine Legende reden, die man sich zulegt, wo quasi behauptet wird, ich bin der und der, in Wahrheit bin ich aber jemand ganz anderes, dann ist man eigentlich immer gut beraten, das möglichst nah an der eigenen wirklichen Identität zu machen, damit man nicht so viel behalten muss. Ja, also zum Beispiel, wie viele Geschwister habe ich? Dann würde man wahrscheinlich die Zahl wählen, die ich auch tatsächlich habe. Und so zentrale Begebenheiten im Leben, die man erzählen kann, an die man sich erinnern müsste, dass das dann doch irgendwie Bezug hat zum tatsächlichen Lebenslauf. Das macht es natürlich für die betreffende Person einfacher, diese Legende dann auch tatsächlich zu leben.
Ein Agenten-Ehepaar gibt es häufiger, haben wir festgestellt. Also das Ehepaar Guillaume fällt einem ein, aber eben auch die Anschlags. Das ist vielleicht auch so ganz gut, dass man so ein Beiboot hat, jemanden, der das Schicksal teilt, dass man so eine kleine Schicksalsgemeinschaft ist einfach. Ne? Aber darüber hinaus gibt es ja dann keine weiteren erfundenen Onkels und Tanten, die auch noch auftauchen, oder?
Nee, aber es ist in der Tat gar nicht so selten, dass tatsächlich auch in Familien über Generationen man beschäftigt ist bei einem Geheimdienst.
Über Generationen, dass auch die Kinder dann irgendwann übernehmen?
Ja, gibt es auch gar nicht so selten, dass dann auch die Kinder dann bei dem Geheimdienst anfangen zu arbeiten. Hilft vielleicht ein bisschen.
Das hilft dann vielleicht ein bisschen, ja. Oder ja, von der direkt freien Berufswahl kann man da wahrscheinlich aber auch nicht mehr sprechen. Vielen Dank, Michael. Also ich muss wirklich sagen, was haben wir nicht schon alles erlebt und durchlebt und besprochen hier an diesem dunklen Tisch in dieser Stube am Dark Matters Tisch. Ich danke dir ein weiteres Mal dafür, dass du uns dein breites Wissen ein bisschen zur Verfügung stellst, und verbleibe mit den völlig unverstellten, wahrhaftigsten Grüßen bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge Dark Matters.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
Wir haben noch einen Tipp für euch. Das Wissen, der SWR-Podcast, bringt täglich eine halbe Stunde Antworten auf Fragen, die bestimmt auch euch schon mal im Kopf rumgeschwirrt sind. Warum eigentlich unterstützen so viele Russen nach wie vor Putin und seinen Kurs? Oder welche Folgen hat der Kokainkonsum eigentlich auf die deutsche Gesellschaft? Das Wissen recherchiert die Antworten darauf, spricht mit Menschen, die sich auskennen, reist an die wichtigsten Schauplätze und sammelt Erkenntnisse, die echt ein Gewinn sind. Das Wissen findet ihr täglich in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.